Oh, ist das kalt. Muss ich jetzt noch einen Wodka trinken? Wodka für die Königin. Ich habe heute meinen Hummer mit.
Die Stöckel bitte einmal in die Kommandozentrale. Die Stöckel bitte.
Schiff ahoi. Also wirklich, ist ja für Damen. Ist ja kein U-Boot für Damen. Also. Ah.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Hier kommt der einzigartige Beweis, dass man aus Haltung, Haartransplantation und Hochglanz eine wundervolle Karriere basteln kann.
Da. Ah! Oh, ich habe das ganze Ding kaputt gemacht jetzt.
Hier kommt der Entertainer und Moderator Julian F.M. Stöckel.
Michelle, mein Kätzchen, deine neue Offizierin ist jetzt an Bord, dein schwuler Torpedo. Juhu, kann losgehen.
Wer hasst ihn am meisten? Seit wann ist er gierig? Und kokst er?
Oh, Michelle! Ich komme nicht durch die dicke Kuhle. Ich überlebe das nicht. Das ist kein U-Boot für Damen. Michelle!
Oh, die Dame von Welt.
Wie soll man denn hier?
Ich hab dich gar nicht so schrill in Erinnerung. Warst du immer schon so hoch?
Ja, ich bin ja aus Schwulistan. Das ist ja
ein bisschen. Oh, guck mal, wie elegant. Und schon sitzt er. Und schon sitzt er. Guck mal, da ist deine.
Das ist ja ein Nervenzusammenbruch.
Schön, dass du.
Ich kriege alles einfach vergessen. Ich breche zu.
Da ist er.
Sag mal, also, kennst du nicht irgendeine andere Location?
Ich muss. Oder so. Ich habe dir extra einen rosa gekauft. Den Brilli. Guck mal. Ja, ich habe dir extra den Brilli gekauft.
Ich habe gesehen, dass ganz viele Gäste dir Geschenke mitgebracht haben. Ich habe mich ja wahnsinnig vorbereitet.
Oh Gott, das ist ja, warte mal, das ist ja fantastisch. Was bekomme ich denn?
Ja, das ist.
Darf ich solche auspacken, jetzt oder später?
Du willst mich auspacken? Nee, das Geschenk ist bei mir. Ich bin heute
was
mit
ist
meinem
da
Mann, ist
denn?
Oh, ja.
Was ist c'est quoi?
Ein Spiegel? Nein, ein Spiegel. Nee,
ein Spiegel?
Ja, wenn du dich schminkst irgendwo, dann siehst du mich.
Das mache ich ganz oft tatsächlich. Ja,
guck,
ja.
Guck
wow,
mal jetzt.
Das gefällt mir aber super gut. Das so, werde ich aber jetzt immer bei mir hier.
Ach, und dann, wenn du dich spiegelst.
Ich muss immer nur darauf achten, dass ich das richtig rum dann habe.
Ich darf nicht im Kopf stehen. Das ist natürlich ein Drama.
Das finde ich gut. Und deswegen habe ich für dich auch hier wunderbaren.
Weil ich hatte schon so Sorge, dass ich mit dir Bier trinken muss, weil ich trinke.
Nein, ich habe doch für die Dame von Welt.
Ja.
Für die Stöckel habe ich doch hier. So, die Stöckel. Hast du gedient?
Gedient?
Ja.
Ob ich bedient bin?
Nee, gedient.
Ach, gedient. Bei der Bundeswehr meinst du? Du, ich hatte ganz doll Glück, weil ich aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert worden bin. Wobei ich eigentlich die Musterung, glaube ich, ganz geil gefunden hätte, wenn da so viele junge Männer stehen und die müssen sich alle gegenseitig anfassen und dann überlegen, ob sie zur Bundeswehr müssen.
Ah, die haben dich gar nicht erst kommen lassen.
Leider nicht, nee.
Vorbei.
Ich habe mich übrigens was gefragt.
Erzähl.
Ich habe ja ganz viele Sendungen von dir gesehen. Warum isst eigentlich nie einer was
essen
von den
alle.
Sachen?
Die meisten essen.
Der essen?
Ja, die meisten. Wenn du was willst, aber ich glaube, du isst sowas nicht, ne?
Ich würde jetzt nach der Sendung, wenn wir fertig sind, so ein Leberwurst probieren, weil ich liebe Leberwurst. Weißt du übrigens, wer auch Leberwurst liebt? Heino.
Ja?
Ja, Heino liebt Leberwurst.
Woher weißt du das?
Weil ich mit Heino befreundet bin. Ich bin ja mit einem großen Star.
Wer ist der größte der Stars, mit dem du wirklich sagst, mit dem bin ich wirklich befreundet? Nicht, wir kennen uns und haben Visitenkarten ausgetauscht.
Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht sagen. Also ich glaube, die berühmteste Frau, mit der ich befreundet war, sie lebt leider nicht mehr. Ich habe sie wahnsinnig geliebt, war Hannelore Elsner. Die habe ich geliebt. Abgöttisch. Die war so, so lustig, frech, zynisch, unmöglich, hat alles gemacht, was sie wollte, so wie ich. So, und ich habe alles von ihr gelernt. Und das Witzige ist, als die Elsner starb, hat mein Agent zu mir gesagt, weißt du, was ich glaube? Der Geist der Elsner ist in dich eingedrungen. Ich bin jetzt auch so eine biestige Diva, die quasi immer, wenn es sich um mich geht, kriege ich schon die Krise.
Wer ist der Reichste, mit dem du befreundet bist?
Oh, das sind viele.
Aber also, ne, der Reichste ist ja, kann ja nur einer sein. Oder
der
eine.
Der Reichste. Könnte ich gar nicht so eingrenzen. Also ich mag ja nur zwei Kategorien von Leuten. Reiche und Einflussreiche. Wenn du nur und bist, das mag ich nicht so. Das ist mir jetzt nicht so.
Lass mal in deine Kindheit. Ich möchte wissen, wie du vorher warst.
Oh, was möchtest du wissen? Wie tief willst du in mich eindringen?
Nein. West-Berlin geboren?
Ja, genau.
Klassisch richtig West-Berlin?
Klassisch West-Berlin.
Als es noch West-Berlin hieß auch.
Als es noch West-Berlin hieß. das Lustige ist, ich habe natürlich eigentlich so einen klassischen Lebensweg eingeschlagen. Ich bin natürlich zur Schule gegangen, auch wenn manche vielleicht glauben, ich war nie auf der Schule. Aber ich war zur Schule und bin natürlich wie alle Schwuletten, als die Babyschwuletten waren, gehänselt worden. Julian, Schwuljan, das haben sie mir alles nachgerufen. Ich war introvertiert, ruhig und auch nicht lustig. Ich war eigentlich alles, was ich heute bin, bin ich nicht gewesen.
Woher wussten die, dass du schwul bist?
Ich glaube, dass das heterosexuelle Jungs in so einem pubertären Alter irgendwie im Urin haben. Vielleicht habe ich auch so gierig geguckt, immer wie so ein gieriger Lego an, habe so gedacht, wann haben wir endlich wieder Sportunterricht?
Warst du so?
Naja, ich glaube nicht bewusst. Aber unbewusst war ich vielleicht schon ein bisschen gierig. Ich bin ja auch ein Luder, das muss man ja sagen. Also so aufregende Mädchen wie ich sind natürlich auch Luder, klar.
Also hast du was so, wie du jetzt bist, hätte ich dich jetzt in der Schulzeit getroffen, wärst du gar nicht so anders gewesen.
Ja, also...
Julian F.M. Stöckel.
So ist es.
Da ist ja schon eine Historie mit dabei.
Ja, genau.
Aus was für einer Familie stammt?
Ich komme aus einer Ärztefamilie.
Oha.
Also ich bin quasi eigentlich eine Akademiker-Tochter. Aber ich gehöre zu der Generation, sowie auch meine Cousins lustigerweise aus derselben Generation, die alle keine Ärzte mehr geworden sind. Mein Urgroßvater war Arzt, mein Großvater war Arzt, mein Onkel ist Arzt, meine Tante ist Arzt, blablabla. Alle sind Ärzte. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Es war auch zum Beispiel witzigerweise, dass die Welt von außen vielleicht immer so dachte, mein Gott, und er ist so bunt und so anders und so weiter. Das Schwulsein oder das Anderssein, wie ich es immer sage, hat in meiner Familie zum Beispiel gar keine Gewichtung gehabt. Es hat nie einer, weder mein Onkel, meine Tante, nie einer jetzt gesagt, naja, Johann ist gar nicht hetero und warum hat er keine Freundin?
Das war nie
ein Thema. Das muss man sagen, obwohl alle meine Verwandten, tendenziell alle sehr konservativ sind. Aber trotzdem, der individuelle Lebensweg, wenn er von Erfolg und von einer gewissen, ja, ich sag mal, von einer gewissen Größe geprägt wird, wird toleriert oder akzeptiert.
Das ist aber schön.
So ist es. Und meine, zum Beispiel, viele junge Schwuletten fragen mich ja immer, wann hast du dich geoutet und wie und warum und was?
Ich glaube, das ist die Frage, stellt sich bei dir.
Ich habe mich gar nicht geoutet.
Das wussten alle, ne?
Das wussten alle. Und ich wusste auch nicht, wofür. Also für was soll ich mich outen? Weil zum Beispiel die Heterosexuellen outen sich ja auch nicht. Ich frage ja nie einen heterosexuellen Mann, warum schläfst du mit Frauen? Ja, dafür kann ich ja jetzt nichts.
Also, das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, dass die Gesellschaft irgendwann dahin kommt, dass es nicht relevant ist. Warum hat das trotzdem so eine Relevanz?
Es hat, glaube ich, eine Relevanz, weil der Mensch, glaube ich, tendenziell immer das Gefühl hat, alles, was nicht der Norm entspricht und vielleicht nicht so ist, wie sie die Welt sehen, erstmal als Angriff und als mit Ablehnung quasi bemessen wird. Und ich glaube zum Beispiel auch, das sehe ich ja oft, also guck mal, der größte Teil meiner Fans sind Frauen. Finden mich super und ach, und die Stöckel und ach, die ist so hübsch geschminkt und den tollen Spruch und so weiter und so fort. Und ich merke ganz oft, wenn denn zum Beispiel sagt mir dann mal eine Frau, ach, ich habe auch einen Sohn, dann sage ich, zeigen Sie mal. Das ist dann zum Beispiel ein Hübscher, dann sage ich, der sieht ja hübsch aus, ich könnte deine Schwiegertochter werden. So, dann gucken die. Weil das Lustige ist nämlich, eine bunte Schwulette als Freundin haben, finden alle gut. Aber wenn der eigene Sohn schwul ist, da sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Also von daher, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass Schwulsein immer noch, auch 2026, immer noch so gesehen wird wie, ach, das sind so, das ist ja so ein Satz, den gibt es ja seit Jahrhunderten. Nein, die sind verzaubert. Verzaubert. So, und ich glaube, wenn es der eigene Sohn ist, ist es nicht mehr so lustig.
Tut's dir weh?
Willst du meine ehrliche Meinung wissen? Nein.
Ist dir egal?
Mir ist es eigentlich wirklich scheißegal. Eines meiner wichtigsten Lebenskredo, würde ich fast sagen, ist Demut. Und auch Demut vor dem, dass ich heute machen kann, was ich will. Und dafür haben andere Schwule sehr gekämpft, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und das finde ich ist halt toll. Deswegen Demut ist, finde ich, ein ganz wichtiges Wort.
Ich glaube dir das auch alles.
Es ist auch so. Und ich sage ja allen jungen Leuten auch immer, wenn junge Leute, so wirst du ja bestimmt auch gefragt, ja, ich will auch ins Fernsehen und ich möchte auch in so Boulevard und blub und so weiter. Ich sage immer, das Wichtigste ist eigentlich im Showbusiness, um eine Karriere zu machen, die nachhaltig ist. Du musst sein, wie du wirklich bist. Du darfst nicht irgendwas spielen und irgendwann wird irgendjemand dahinter kommen und dann ist kaputt. Ich sage immer, du musst so sein. Es darf eigentlich nicht mal ein Löschblatt zwischen dir und deiner Seele kommen. Es gibt aber einen Unterschied verraten, der bei mir ist. Wenn ich mich schminke, werde ich mehr zu der Figur Julian F. Stöckel, als wenn ich ungeschminkt bin. Weil wenn ich ungeschminkt bin, dann will ich jetzt nicht unbedingt 1000 Fotos machen mit Leuten. Oder will jetzt ungern zum Beispiel jetzt in ein Restaurant gehen oder so. Aber sobald ich mich schminke, komme ich auch in die Energie, die ich haben will und auch brauche für meine Figur. Ich bin ja irgendwo auch eine Figur. Und das ist auch gut. Ich mag das auch. Das ist so, ich schaffe dadurch eine Distanz, damit ich privat ein bisschen ruhiger bin. Ich bin eigentlich ruhiger privat.
Was heißt du bist ruhiger privat?
Naja, also ich gehe zum Beispiel nicht gerne in Discos oder in Clubs. Ich feiere nicht gerne bis um 6 Uhr morgens. Ich nehme keine Drogen. Aus dem Grund, weil ich Angst habe, es könnte mir gefallen. Ich nehme zum Beispiel keinen Koks, weil ich Angst habe, es könnte mir gefallen. Und ich glaube, wenn jemand wie ich Koks nehmen würde, würde ich lachend am Kronleuchter hängen. Ich würde überhaupt nicht mehr runterfallen. Ich würde mich drehen, würde dann irgendwann rumfliegen. So. Und ich bin, glaube ich, privat einfach ruhiger. Also mein Freund wird ganz oft gefragt, na, aber wie kannst du mit Julian F.M. Stöckel zusammen sein? Und dann sagt mein Freund immer den Satz, glaubst du, dass Julian den ganzen Tag von morgens um 7 bis abends um 7 so ist, wie du ihn im Fernsehen siehst? Er würde ja einen Schlaganfall kriegen. Und das stimmt.
Wie lange seid ihr zusammen?
In schwulen Jahren ist es ja extrem lang. Wir sind
Was sind schwule Jahre? Sehr lang?
Naja, schwule Jahre sind wie Katzenjahre. 1-10 die doppelt. Ich bin quasi 18 Jahre mit meinem Freund zusammen. Weil normalerweise sind Schwule nur so lange zusammen, wie ein Joghurt im Kühlschrank holen.
9 Jahre?
Ja, 9 Jahre.
Das Heirat?
Nein, weil ich habe Angst, er bringt mich dann um.
Wegen des Geldes?
Ja, natürlich, stell dir mal vor, der hat schon gesagt, er macht einen großen Bazar, macht über ein Schild dran an die Turbane, die ich da und dort getragen habe, will meine ganzen Chanel Dior-Taschen verkaufen, ich kriege ja die Krise.
Bist du reich?
Würde ich nicht sagen. Reich bin ich nicht. Aber ich habe, glaube ich, ich bin jemand, der sehr sparsam ist. Also ich habe noch nie einen Cent Schulden gehabt. Ich habe noch nie einen Tag kein Geld. Ich kenne das nicht, kein Geld zu haben. Ich habe immer Geld, immer. Aber ich will auch immer Geld haben. Ich möchte nicht in die Bedrängnis kommen, irgendjemand um was zu bitten. Ich möchte das machen, was ich will.
Und sag mal, jetzt haben wir Abi gemacht.
Ja, haben wir Abi.
Und dann, wann bist du Julian F.M. Stöckel geworden?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also ich wollte ja berühmt werden und wusste nicht so richtig, wie. Und mein Urgroßvater war ja sehr berühmter Arzt. Und eines Tages sitzt die berühmte, damals sehr berühmte deutsche Schauspielerin Witta Pohl in einer Talkshow bei Alfred Biolek und erzählt zu dem Thema Vertriebene, dass sie nichts wüsste über den Tod ihres Vaters. Und das Witzige ist, über meine Familie gibt es eine Chronik seit 1740. 220.000 Seiten, 22 Bänder, über alle Stöckels, alles. Was alle gemacht haben, wo sie waren, was sie getrieben haben, überall und überall.
Wow.
Ja. Und Witta Pohls Vater, musst du dir vorstellen, war Assistenzarzt bei meinem Urgroßvater. Und mein Urgroßvater wusste genau, warum er gestorben ist. Er ist von Soldaten erschossen worden und so weiter. Und Witta Pohl wusste nichts über diesen Tod, aber es steht alles in unserer Familienchronik. Und irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, der meinte, ja, du suchst doch immer Kontakt zu Witta Pohl, ich kenne sie. Und da sage ich, ja, und gib ihr mal meinen Kontakt. Und eines Abends bin ich zu Hause, klingelt das Telefon, sagt jemand auf der anderen Leitung, hier ist Witta Pohl aus Hamburg. Ich sage, wie bitte? Sagt sie wieder, hier ist Witta Pohl aus Hamburg. Und ich erzähle ihr am Telefon, was ich ihr erzählen wollte. Und da war so Stille im Telefon. Ich werde es nie vergessen, ich kann 100 Jahre alt werden. War so Stille. Und dann kam, er hörte ich so ein Schluchzen. Und dann hat sie gesagt, wir müssen uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen, habe ich ihr die Chronik mitgebracht, wo das alles drin stand über ihren Vater, weil ihre Mutter, und man muss es verstehen, ist die Generation wie meine Großmutter, die nicht über den Krieg sprechen wollten. Das Elend und das Leid dieser Generation können wir als, ich bin ja Urenkel, nicht nachvollziehen. Naja, ich will das nicht zu lange machen. Auf jeden Fall kurz gefasst war es dann so, dass wir uns begegnet sind. Und es war aber über dieses Ereignis, dieses, was uns familiär zusammengebracht hat, so besonders, dass sie mich irgendwann gefragt hat, na, was machst du denn gerade? Ich sag, na, Abitur und finde ich aber alles eigentlich scheiße und hab gar keinen Bock. Sagt sie, na, was willst du denn werden? Ich sag, berühmt. Und ich werde es mein Leben nicht vergessen. Sie hat zu mir gesagt, das ist kein Beruf. Ich sag, ja, aber ich will berühmt werden. Und dann sagt sie, nein, das geht so nicht. Man muss erst zur Schauspielschule, dann zum Theater und dann überhaupt zum Film. Und ich gucke sie an und sag so, kann ich gleich zum Film? Ich war völlig so. Und dann musst du dir vorstellen, dann hat sie gesagt, nein, das machen wir alles anders. Und dann war es so, sie hat mir einen alten Schauspielkollegen, der war halt nicht berühmt, aber er war sehr aktiv. Bei dem bin ich während der Abiturszeit immer nach Hamburg gefahren, habe Schauspielunterricht genommen und so weiter. Und sie hat mir dann meine ersten Castingagenturen besorgt. Und so bin ich in dieses Geschäft gekommen.
Stimmt es, dass L'Oréal dich gefragt hat, bist du Designer, weil du da irgendwo rumliefst und du hast einfach Ja gesagt und die haben dir eine Show gegeben? Ist es eine wahre Geschichte?
Das ist eigentlich die legendärste Geschichte, denn ich hatte einen sehr besten Freund und wir waren auf der Fashion Week und ich war damals schon dann so ein bisschen wilder unterwegs, also vom Modischen gesehen, aber auch exzentrisch. Und es kommt eine Dame zu mir und sagt, ja, ich sehe Sie hier immer auf der Fashion Week und so und wer sind Sie eigentlich? Und dann hab ich gedacht, weil ich ja auch so frech war, gesagt, ja, wer sind Sie überhaupt? So. Guten Tag. Denke mir, was denkt die denn, mich zu fragen, wer ich bin? So. Und dann guckt sie mich an und wollte nicht antworten und sagt, dann sind Sie Designer zu mir. Und dann habe ich 3 Sekunden überlegt, sag, wenn ich jetzt Nein sage, wer weiß, wer die ist, macht mir eine Tür zu, sage ich ja. Und dann sagt sie, na, dann können Sie ja mal eine Fashion-Show für mich machen. Und dann sage ich, das ist ja gar kein Problem, aber wer sind Sie denn jetzt? Und dann sagt sie, ja, ich bin Petra Hoffmann-Stahl von L'Oreal Professional. Wir suchen einen jungen Designer, der eine Show machen kann. Und ich, kein Problem, alles easy. Die gibt mir ihre Karte, ich gehe nach Hause und komme nach Hause, heule meiner Mutter vor, ich habe einer L'Oreal-Tante versprochen, machen eine Show, ich weiß gar nicht, wie es geht. So. Und ich hatte aber zu der Zeit einen Freund, der war Stricher, Edelstricher. Und der war immer mit allen einflussreichen Schwuletten unterwegs, alle, die Kohle hatten. Und so. Und dann rufe ich den an, weil der war überall eingeladen. Sage ich, ich muss unbedingt nochmal zur Fashion Week. Ich muss mir mit einem Ringblock wie in der Schule das alles notieren, wie das geht. Hab mir alles notiert. Aha, Presse einladen, Promis einladen, du brauchst irgendeine Kollektion, irgendein Lulli macht dir schon eine lustige Kollektion. Naja, dann habe ich mir das alles aufgeschrieben und so und habe dann mir einen Schneider gesucht, habe mir eine Kollektion finanziert und so. Und jetzt kommt das Schärfste, denn habe ich so überlegt, na, aber die Promis können ja nicht die Getränke bezahlen. Wie soll man denn das jetzt machen? So, dann habe ich gemerkt, okay, man braucht Sponsoren. Und dann bin ich zum Supermarkt gegangen mit meinem Blog und habe alle Firmen aufgeschrieben, von denen ich dachte, sie bräuchten Werbung. Und habe die dann alle angeschrieben. Und von 50 E-Mails haben 40 abgesagt, 10 haben zugesagt und das waren meine ersten 10 Sponsoren. Damit habe ich meine erste Show 2010 finanziert, plus den Geld, was ich von L'Oreal bekommen habe für die Show. Und ich hatte quasi in meinem Alter, damals, als ich Abitur gemacht habe, so viel Geld wie keiner meiner blöden Mitschüler. Die haben aber alle Augen gemacht, als sie mich plötzlich
gesehen
haben.
Wie lief die Show?
Die Show, also die Kollektion, wenn ich heute drüber nachdenke, es waren ja denn, Leute haben mir das dann gemacht und es war eigentlich alles auch furchtbar und waren schreckliche Sachen eigentlich, aber die Show war halt super und ich bin halt dann quasi über Nacht, ich sag mal, in den Fokus gekommen.
Bei einigen hat es nicht funktioniert, ne? Wenn wir uns Kübelberg angucken, da ist es in die ganz andere Richtung gegangen.
Das ist
was denkst du, warum?
Das ist zum Beispiel eine interessante Frage, die du stellst, weil ich glaube, ich kannte ja Kübelberg ganz gut, aber ich habe immer bei ihm eine Sache wahrgenommen, die zum Beispiel der größte Unterschied, so, glaube ich, zwischen uns beiden ist. Er war, glaube ich, immer zerrissen. Er war immer zerrissen und ich glaube, wenn du jetzt, wie viele, sagen wir mal, berühmte Paradiesvögel, und ich mag den Begriff, das als Vorwort, gibt es in Deutschland noch. Es gab Mooshammer, den ich mehr als geliebt habe. Ich fand Mooshammer super. Ross Anthony, Olivia Jones, Harald Löckler, Daniel Kübelberg, Julian F.M. Stöckel und dann müsste ich jetzt schon ein bisschen überlegen. So. Und ich glaube, was Daniel ausgemacht hat, im Umkehrschluss zu allen anderen eben von mir benannten, ich glaube, Daniel wollte immer als wahrhaftig, als ernst zu nehmen wahrgenommen werden. Und den Anspruch erheben wir zum Beispiel nicht. Ich bin ja sehr gut befreundet mit Olivia Jones. Wir erheben das nicht. Wir wollen bunt und lustig sein. Ich möchte gerne, wenn Leute mich sehen, sich freuen zu sagen, ich mag diesen Stöckel. Vielleicht verstehen sie diese ganze Figur gar nicht richtig. Aber sie verstehen, dass ich sie unterhalte.
Was bist du politisch für ein Mensch?
Ich bin in die SPD eingetreten.
In die SPD?
Ja, weil Gerhard Schröder, den ich mochte, jetzt ist er ja ein bisschen schwierig, ja, sagen wir mal so,
ja,
der hat aber 1998, was heute viele Leute gar nicht mehr wissen, als erster deutscher Bundeskanzler den Kulturstaatsminister eingeführt. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt immer nur einen Staatssekretär für Kultur. Es gab aber keinen
Kulturstaatsminister.
Ja. Und es hat mir so gefallen. Und ich habe mich, obwohl ich ja noch gar nicht in diesem Medium war, wie wir jetzt sind, habe ich aber gedacht, er setzt sich für Künstler ein, für Menschen, dass sie ein Sprachrohr haben für uns, für unsere Welt, für alle Kameraleute, für uns Künstler, Schauspieler, Kinomacher, whatever. So. Und das fand ich irgendwie toll. Und dann bin ich in die SPD eingetreten.
Da warst du noch sehr jung.
Sehr jung.
Ja.
Sehr jung. Und ich habe aber dann gedacht, ich will jetzt auch Karriere machen. Will das so. Und dann bin ich zu so einem Ortsverbandsdingsbums gegangen. Und dann haben die sich erstmal alle mit Genosse angesprochen. Das fand ich schon ganz gruselig. Ich dachte, ich bin ja kein Genosse. Ich bin Julian F. Stöckel, hallo. So. Und dann habe ich gesagt, ich will gleich so einen Posten. Ich will hier gleich irgendwie so was Lustiges haben. Da haben die gesagt, nee, man müsste erstmal Wahlplakate aufhängen und so Flyer verteilen. Ich denke gar nicht dran. Ich bin doch keine Wahlplakate, ich bin ja keine Leiter. Naja, und dann Musst du dir vorstellen, ich wieder der Außengänger, das ist mir alles zu blöd. Dann bin ich zur CDU gegangen, weil ich das eigentlich viel lustiger fand.
War kurz danach?
Kurz danach, na klar, das typische politische Hopsen. Na, ich gehe jetzt mal da so. Da habe ich dann gemerkt, da sind alte weiße Männer, die gerne junge, geile Boys in Anzügen haben und dann sagen, ja, wir machen Wirtschaft hier in der CDU. Hm. So, ich dachte, das ist mir zu anzurüchig, das finde ich, weil ich bin ja eine Dame von Welt, denke mir, das ist mir, oh nee, und kein Alten, alt bin ich alleine, nee. Naja, so, bin ich wieder ausgetreten. Und jetzt musst du dir vorstellen, pflege ich seit vielen Jahren, das ist aber, und das kannst du jetzt mir glauben oder lässt das bleiben, bin ich irgendwie befreundet, immer mehr geworden mit führenden CDU-Politikern. Und eines Abends, jetzt wird er wahrscheinlich schreien, wenn er das hört, bin ich eingeladen gewesen bei Jens Spahn, bei einem Fest. Und Jens Spahn sagt zu mir, bist du eigentlich CDU-Mitglied? Ich sage, nein. Da holt er aus so einer Schranktasche diesen Antrag.
Natürlich.
Und dann sage ich, ach komm, machst du so. Und seitdem bin ich CDU-Mitglied, weil Jens Spahn mich quasi dazu gedrängt hat.
Und bist du mit Überzeugung CDU-Mitglied?
Du wirst lachen. Umso älter ich werde, umso mehr bin ich, glaube ich, auch wirklich ein CDU. Ich bin auch CDU-Wähler gewesen. Also ich habe auch CDU gewählt.
Du hast ja mal gesagt, du möchtest dich eigentlich gar nicht von der queeren Community von Karren spannen lassen. Weil da ist irgendwie alles schwierig, was dort passiert. Warum ist das so?
Der größte Anteil von Menschen, die mich am wenigsten mögen, sind Schwule. Ich habe am meisten Hate, am meisten Giftigkeit, am meisten Neid, am meisten bösartige Kommentare auf Instagram, auf Facebook, whatever, wo, von Schwulen. Dann kommt so, ja, die Stöckel. Und mein Lieblingssatz ist ja, wenn Schwule sowas schreiben wie, ja, wegen dir geht die Entwicklung der Schwulen wieder zurück. Nach dem Motto, weil wir so sind, wie wir sind, führt es zu weniger Akzeptanz in der Gesellschaft. Und der Witz ist,
Quatsch.
Das stimmt überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Denn es gibt natürlich Schwule, die nicht gemocht werden. Es wird immer Schwule geben,
Jens
die
Spahn,
nicht gemocht werden.
Zum Beispiel.
Ich bin zum Beispiel noch nie in meinem ganzen Leben homophob irgendwo in Deutschland angefeindet worden. Noch nie.
Krass.
Für das, was ich bin. Das musst du dir mal vorstellen.
Krass.
Und mir hat ein...
Werden Menschen. Zuhauf.
Zuhauf. Und ich glaube, wenn alle dieses Schwulsein, und das, deswegen, da kommen wir jetzt auf das, was deine Frage war. Ich glaube, wenn die Minderheiten untereinander sich mehr miteinander tolerieren würden, würde auch die ganze Gesellschaft sich mehr dafür interessieren.
Schwule und Lesben auf dem Land ist nicht so easy wie in Berlin Prenzlauer Berg
ist
jetzt.
Kann ich noch einen Schluck haben?
Natürlich, um Gottes Willen.
Ja, also es ist witzig. Ich habe ja jahrelang immer einen Truck gemacht beim CSD in Berlin. Auch mal welche in Wien gemacht, in Hamburg und so weiter und so fort. Und habe irgendwann gemerkt, und das ist auch so ein bisschen jetzt zeitgeistig eigentlich, ich mache das jetzt im Übrigen nicht mehr, weil ich glaube, dass jetzt Generationen herankommen, die den CSD überhaupt nicht mehr als Demonstration sehen, sondern als Riesenparty. Dass das um was geht und dass wir quasi diese Parade ja seit den 60er Jahren machen.
Mit einem Grund.
Mit einem Grund und mit viel Leid und mit Totschlag und Mord und allem, was vielen Schwulen in den letzten 50 bis 100 Jahren angetan worden ist, dass das nicht mehr so gesehen wird. Und das, finde ich, ist halt das Schlimme. Naja, kurz gesagt, mache ich jetzt keinen mehr, weil ich dazu keine Lust mehr habe. Und bin dann irgendwann gefragt worden von einem sehr engagierten jungen Mann, Jeremy Tille, ob ich Schirmherr werden will für den CSD in der Prignitz. Ein CSD mit 2000 Leuten und zwei Wagen. Und es hat mich irgendwie so gerührt und so gefreut. Und er hat zu mir gesagt, wir wollen dir nur sagen, wir haben Polizeischutz und wir haben zwei Bodyguards für dich, weil wir von Neonazis bedroht worden sind vor dem CSD. Und das hat eigentlich mehr Kraft und mehr Tiefe, als in Berlin ein CSD-Wagen zu machen. Kann ich jedes Jahr wieder machen. Das ist, kann auch bei der Love Parade-Wagen machen, das ist wurscht. Aber in der kleinen Stadt einen CSD zu machen, bedarf Kraft, Energie und auch Mut.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Ach, das ist schön. Oh, war ja, ich dachte, du warst das Licht aus jetzt.
Wann hast du dich überschätzt?
Ich glaube, als ich jünger war. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt sehe ich mich in einem ganz guten, ich glaube, ganz natürlichen Licht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Madonna oder Alice Schwarzer?
Ich finde beide nicht so richtig gut, aber ich habe mal mit Alice Schwarzer und Alfred Biolek gefeiert. fand die eigentlich ganz witzig, aber jetzt finde ich sie schwierig.
Papst oder Dalai Lama?
Ich glaube Papst, weil ich Rom so mag.
Bist du gläubig?
Ja, aber ich glaube nicht an Gott, ich glaube so an Energien. Ich glaube, dass wir alle Energien sind und gehen auch in selbige wieder zurück.
Kinder oder Tiere?
Beides nicht. Lieber junge Männer, denen ich was beibringen kann, wie eine Art Lehrerin.
Sammelst du etwas?
Ja.
Und zwar?
Klamotten. Ich habe ein Lager, wo ungefähr 200 Bühnenkostüme lagern mit 500 Turbanen und 1000 Tassen. Und der ist auch ausgelagert aus meiner Wohnung, weil ich es nicht ertragen kann, das alles zu Hause zu haben.
Und du ziehst dich, hast nicht jedes Mal ein neues Outfit an, sondern du variierst aus dem, was du hast.
Unterschiedlich.
Unterschiedlich.
Es ist so, meistens trage ich alle Sachen nur einmal, dann werden sie gereinigt, kommen ins Lager, dann ziehe ich sie irgendwann wieder an. Aber meistens ist es so, dass ich quasi dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftritt habe, wie bei dir, gehe ich in mein Lager, schaue alle Sachen wie in einer Boutique an, denke mir, herrlich, den habe ich auch noch, den Blazer habe ich natürlich völlig vergessen. Und dann entdecke ich ihn wieder.
Gibt eine teure Uhr ein gutes Gefühl?
Nein. Aber ich habe, ich habe auch zum Beispiel eine Rolex, aber die trage ich zum Beispiel nur, welche in München mit, weil man da das Gefühl hat, man muss eine haben. Darf man gar nicht in irgendwo in gar kein Lokal gehen.
Deine größte Modesünde?
Ich habe, glaube ich, früher keinen Geschmack gehabt. Viele. Ich habe bunt getragen. Also ich habe zum Beispiel eine orangene Schlaghose getragen mit einer blauen Strickjacke. Ich sah entsetzlich aus. Furchtbar.
Wie stehst du zu Schönheits-OPs?
Habe ich alles schon gemacht, 1000 Sachen.
Hast du gemacht?
1000 Sachen.
Ach Quatsch,
ich habe dieses Jahr das Fett mehr absorgen lassen.
Das sieht man aber jetzt nicht besonders.
Dankeschön. So. Ich hatte eine Haartransplantation, habe Vampire Lifting gemacht und habe mir dieses Jahr die Augen machen lassen. Alles.
Tatsächlich?
Ja, aber jetzt verrate ich dir was. Die Kunst ist es, nur erhaltende Maßnahmen zu machen. Ich will keine Wesen, ich will auch nicht jung aussehen. Ich will nur, dass alles, wie es jetzt ist, so bleibt. So, und ich hatte zum Beispiel Schlupflider.
Ja.
Ich sah schon aus, als wäre ich von der Straßenbahn überfahren worden bin. So, und dann hat mein Schönheitschirurg, vielleicht hört dazu, hat bei mir so gemacht, sagt, was ist denn das alles? Sag ich, ja, entsetzlich, machen Sie es weg. Und dann haben wir einen Termin gefunden. Das könnte man, du wärst auch ein guter Kandidat, weil,
oh hier, Gott, guck ist
mal,
er schon so
ja, weit? Weil hier, das alles, das hier, guck mal, wenn das weg wäre, wäre dein Auge so. Ja, ja, genau. Mhm. Noch ein Tipp, unter Freunden. Man darf nie einen Schönheitschirurgen wählen, nur weil er in deiner Nähe wohnt. Du musst zu dem gehen, der gut ist. Und wenn der in Aserbaidschan ist, fährst du halt nach Aserbaidschan.
Bei welchen Gefühlen hast du Mühe, sie zu zeigen?
Du bist irgendwo zum Essen eingeladen oder bist mit Leuten essen und du merkst, dass ein Teil der Gesellschaft, die am Tisch sitzt, dich langweilt. Kann man in meinem Gesicht absehen, dass ich es doof finde? Könnte ich also vortäuschen, dass ich was gut finde, ist bei mir Katastrophe.
Dann schauen wir mal, wie gut du zum Abschluss hier beim Spiel was vortäuschen kannst. Es heißt Logbuch des Lebens. Oh. Du ziehst Begriffe aus dieser Box und erzählst mir dazu eine passende Geschichte aus deinem Leben. Und ich muss raten, ob sie wahr oder ausgedacht ist. Oh. Ja, was ist das Wort?
Allergie.
Allergie.
Also ich sitze ganz oft...
Sie stimmt nicht. Die stimmt nicht, die Geschichte.
Ich habe schon die Geschichte mir überlegt. Habe ich gedacht, ist egal. Ich ziehe, glaube ich, noch
eine andere. Die stimmt, eine andere. Okay, Punkt für mich.
Oh, weia, ich kann nicht sagen, wie gut ich mir lügen kann.
So, gib uns das Wort und dann also überlege ich mal.
Ich muss jetzt das Wort sagen.
Ja.
Kinderarzt.
Kinderarzt.
Ich weiß gar nicht, was ich da sage. Ich glaube, ich kann nicht spielen.
Gib her, ich mach das. Ich ziehe, warte, ich ziehe eins, ich mach das. Du, wir raten gegenseitig, ist doch kein Problem. Ist, also glaub, mein Wort heißt, das ist mein
ich
Wort.
Doch nicht intellektuell.
Mein Wort ist Turban.
Ja, Turban.
Folgende Geschichte zu Turban. Ich komme ja aus einem Land, wo die Leute hier Turbane tragen. Ja. Nicht so wie deiner, sondern so ein bisschen anders.
Größer
und so. Die haben aber bei uns immer einen religiösen Charakter.
Ja.
Und ich stehe nicht so gut zu dem Land, aus dem ich herkomme, wie sie das jetzt da gerade regieren. Das gefällt mir nicht so gut, weil sie ganz viele Menschen umbringen.
Das verstehe ich.
Deswegen kann ich dir sagen, ich habe Probleme gehabt am Anfang mit Leuten, die einen Turban aufhaben, überhaupt in diese Sendung kommen zu lassen. Weil ich immer dieses Bild dieser Leute vor Augen habe. Und ich das nämlich nicht irgendwie als eine
modische
Sache sehe, sondern für mich ist das etwas Religiöses. Und ich denke mir so, ja, irgendwie gefällt mir das nicht.
Das Schlimme ist, du erzählst es so überzeugend, dass ich es sogar glaube. Ja, wahrscheinlich stimmt es sogar.
Natürlich stimmt nicht die Geschichte.
Nur völlig egal, was du auf dem Kopf hast.
Also, ich will fragen, was du willst.
Und ganz im Ernst, den Mullahs würden solche Turbane sehr gut stehen.
Also, was die Mullahs machen würden,
das würde picobello. Jetzt weißt du, wie das Spiel läuft. Hast du das jetzt verstanden?
Nein.